Wie schön ist es, in der Gegenwart Gottes zu sein. Das ist einfach eine große Freude, seine Gegenwart zu genießen. Da fällt alles um, sogar der Bass. Ja, der Matze hat es schon vorweggenommen, Thema Laufen oder Gehen, das ist im Schwäbischen tatsächlich ein spannendes Wort, ist auch das Thema der Predigt. Also ich habe die Predigt ausgesucht, weil ich wusste, es ist Sponsorenlauf, und dann dachte ich mir irgendwas zum Thema Laufen, und dann fällt einem ja dann immer dieser Text ein aus 1. Korinther 9, wo eben der Paulus das geistliche Leben irgendwie mit einem Lauf vergleicht, und ich dachte, ja cool, das ist ein schöner Text, das passt. Und ich hatte so meine Vorstellung, worum es dem Paulus geht, nämlich, dass wir unser Leben als einen Lauf verstehen. Und dann habe ich gedacht, dann stehen da so Sachen drin, was muss man tun, dass man diesen Lauf auch bestehen kann. Und während ich dann den Text gelesen habe, habe ich gemerkt, oh, das geht eigentlich um was ganz anderes. Sondern der Paulus nimmt uns in diesem kleinen Abschnitt mit rein in sein persönliches geistliches Leben. Er macht so ein bisschen sein Herz auf und zeigt, wie er sein geistliches Leben lebt, was ihm sozusagen wichtig ist in seinem geistlichen Leben. Und das ist ja so, ganz oft erzählt der Paulus ja irgendwelche Sachen, er lehrt und erklärt uns irgendwelche Sachen und was Jesus getan hat und übers Abendmahl, keine Ahnung, er lehrt an ganz vielen Stellen, aber hier in diesem Kapitel wird er sehr, sehr, sehr persönlich. Und er beschreibt, was ihn persönlich antreibt und wie er sein geistliches Leben versteht. Also wir können sozusagen in das Nähkästchen des Apostels hineinschauen und gucken, was ist denn das tägliche geistliche Leben, was ihn sozusagen antreibt, was ihn bestimmt, was ihn prägt, was ihm wichtig ist. Und da will ich euch gerne mit hinein. Der Text hat zwei Abschnitte. Werdet ihr gleich auch sehen, warum. Ich lese erstmal die ersten beiden Verse vor. Ich mache hier alle sichtbar, ihr könnt gerne mitlesen. Paulus schreibt, ihr wisst doch, im Stadion laufen zwar alle Läufer um die Wette, aber nur einer gewinnt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Alle Wettkämpfer üben in jeder Hinsicht Verzicht. Sie tun es, um einen vergänglichen Siegeskranz zu gewinnen. Wir aber tun es für einen unvergänglichen Siegeskranz. Interessant ist, die beiden Aussagen sind ziemlich ähnlich. Also es geht zunächst mal um ein Sportbild, einmal geht es um die Läufer, andere mal um die Wettkämpfer, also ganz ähnliches Thema. Die laufen um die Wette und die Wettkämpfer, ihr merkt, da geht es irgendwie parallel. Es sind zwei Sätze oder zwei Halbsätze, in denen die geschrieben werden. Und interessanterweise kommt dann noch so ein kurzer Nachsatz, zum Beispiel lauft so, dass ihr ihn gewinnt, der eigentlich ein vollkommener logischer Bruch ist. Ja? Also am Anfang heißt es alle Läufer, aber nur einer gewinnt. Und dann sagt er, ihr alle sollt aber laufen, dass ihr ihn gewinnt. Ja? Merkt ihr den logischen Bruch? Am Anfang sagt er, einer kann gewinnen, aber in Wahrheit gilt es ja für jeden von uns. Und was will er damit aussagen, mit dieser vollkommen unlogischen Aussage? Ja, er sagt, die kämpfen alle, einer will gewinnen, aber ihr alle werdet auch gewinnen. So. Warum kommt er zu diesem logischen Bruch? Weil er diese Intensität des, ich muss mich anstrengen, dass ich der Erste bin. Diese Intensität, dieses Gefühl, diese Zielgerichtetheit, diese Intensität, die will er sozusagen hervorheben und sagen, hey, das ist die Art und Weise, wie wir in unserem geistlichen Leben am Start sind. Voller Intensität. Wir wollen gewinnen. Nächsten Samstag Pokalsieg. Jawohl. Alles reinhauen, was an Energie da ist. So. Alles geben. Alles reinhauen. Und dann sagt er, lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Genau so. Mit dieser Einstellung, alles reinhauen. So sollt auch ihr euer Leben, euer geistliches Leben leben. Und so sagt er, so lebe auch ich. Und das zweite Bild, da geht es um das Verzichtüben, um den vergänglichen Siegeskranz zu gewinnen. Und sagt er, hey,
die sind für so ein Lorbeerkranz, ja? Weißt du, das ist ja nichts. Also da hast du dann so einen Lorbeerkranz und denkst du, ich bin der Größte in der ganzen Welt. Aber nächstes Jahr ist ein anderer genauso groß oder noch größer. Es ist total vergänglich, ja. Es lohnt sich eigentlich nicht, für das alles so zu investieren. Aber das sagt dann wieder, logischer Bruch, wir kämpfen um einen unvergänglichen Siegeskranz, um das ewige Leben, um diese Gemeinschaft mit Gott. Das ist unser Fokus. Zwei Sätze, die parallel laufen und dann einen logischen Bruch haben, um uns zu zeigen, worum es Paulus geht. Nämlich Intensität und ja, letztlich beim Verzicht üben geht es auch um Intensität, aber in eine andere Richtung. Was weiß ich, wenn ich so ein Läufer bin, keine Ahnung, muss ich meine Ernährung umstellen, muss ich sagen, ich esse keine Chips mehr und trinke kein Cola mehr oder so, dass mein Körper wirklich, wirklich fit ist. Verzicht üben. Und interessant ist, dass die beiden Sätze ja so ein bisschen auch unterschiedlich sind. Das eine Mal ist das, was man nach außen hin macht, man muss kämpfen. Das andere, Verzicht üben, ist eher dieser Kampf nach innen, den ich im Inneren führen muss. Und so hängen die beiden Sätze irgendwie auch zusammen. Das eine nach außen, das andere nach innen. Und doch beide Sätze ziemlich parallel. Ihr merkt, da hat sich der Paulus ein bisschen Gedanken gemacht, als er das geschrieben hat. Das hat er nicht einfach nur so rausgehauen. Da steckt eine starke Überlegung da drin. Was heißt das jetzt aber für uns? Was heißen diese zwei kleinen Sätzchen für uns? Zunächst mal, es gibt ein Ziel. Einmal geht es um den Siegeskranz, einmal geht es um den Gewinn. Was ist das Ziel? Ein bisschen weiter vorne im 1. Korinther 9 beschreibt es Paulus und an vielen anderen Stellen, es geht darum, Jesus sichtbar zu machen. Es geht darum, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist das Ziel. Und auf dieses Ziel hin nimmt er alle Energie, die er hat und will das erreichen und übt auch Verzicht, um dieses Ziel zu gewinnen. Und er weiß ganz genau, dass es sich lohnt, sich so ganz mit ganzer Kraft auf dieses Ziel hin auszurichten. Es braucht Anstrengung, Laufen, und Verzicht. Vielleicht für uns gesagt, es braucht Konzentration und Konsequenz. Jesus ähnlicher zu werden, Jesus sichtbar zu machen in unserem Alltag, braucht Konzentration und Konsequenz. Und jetzt nicht im Sinne von Konzentration und Konsequenz, indem ich Dinge mit Willenskraft durchsetze, sondern indem ich mich immer mehr auf Jesus hin ausrichte und sage, er soll immer mehr Raum haben in meinem Leben und immer mehr mein Leben bestimmen. Es geht nicht um irgendwelche Sachen zu erreichen, irgendwelche Gebote zu erfüllen, sondern es geht um sich immer mehr ihm zu unterstellen, immer mehr ihm Raum geben. Und dieses immer mehr ihm Raum geben, das tue ich mit aller Konsequenz und mit aller Konzentration. Ich fokussiere mich darauf. Das ist der Fokus meines Lebens. So beschreibt Paulus sich selber. Und wenn man dieses Bild von diesem Wettkämpfer oder Sportler aufgreift, da wird deutlich, was da eigentlich passiert. Ein Läufer oder so ein Wettkämpfer, der hat zunächst mal die Vision zu gewinnen. Er sieht sich vielleicht da auf dem Treppchen stehen, wie ihm die Massen zujubeln und so. Und ich glaube, wir brauchen das auch, wenn wir sagen, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ich möchte ihn sichtbar machen in meinem Leben. Es braucht diese Vision. Wie könnte das sein? Wie könnte das sein? Und stell dir einfach mal vor, dein Arbeitsplatz. Montagmorgen oder deinen Platz an der Schule oder an der Uni, wo du mit Leuten zusammen bist. Stell dir einfach mal vor, an der Stelle, an der du bist, bist nicht du, sondern da ist Jesus. Was würde er tun? Wie würde er mit den Menschen umgehen? Was wäre seine Leidenschaft? Das ist die Vision. Jesus sichtbar machen. Jesus ähnlicher werden. Das ist die Vision. Jesus in meinen Alltag bringen. Das ist die Vision, die Paulus hat. Überall da, wo er hingeht, will er Jesus sichtbar machen. Und wenn man das hat, wenn man sagt, das ist die Vision, dann brauche ich eine Strategie. Wie kann ich das umsetzen? Und wenn ich Jesus sichtbar machen will, dann brauche ich Jesus immer mehr in meinem Leben. Immer mehr. Das heißt, wenn ich das will, muss ich mich auf das konzentrieren. Muss mich darauf ausrichten und andere Sachen, die da im Weg stehen, wegtun. Das ist die Strategie. In meinem Alltag immer mehr in Kontakt und in Beziehung zu Jesus zu kommen. Und dann, ja, die Strategie dann auch in die Tat umzusetzen. Im Klein-Klein des Alltags. Ein so ein Punkt war für mich, bewusst mit meinem Handy umzugehen. Und was war die Folge? Ich habe mir einen Wecker gekauft. Jetzt werden manche sagen, was hat das mit dem Handy zu tun? Ganz einfach, bei mir lag das Handy immer an meinem Nachttischchen. Ja, da war so ein Ladegerät und da habe ich das rein. Und abends manchmal, ja, wie das so ist, das Letzte, was man tut, man verabschiedet sich von seinem Handy. Und morgens das Erste, was man tut, das Handy begrüßt einen. Mit Nachrichten und all den schönen Dingen, die da drauf sind. Ich habe mir einen Wecker gekauft. Das Handy liegt jetzt 2 Räume weiter. Lädt für sich allein. Ist ganz glücklich, dass es allein sein kann. Da wird auch nicht geschnarcht. Es kann sich konzentrieren aufs Laden. Und es ist weg. Das ist so ein Punkt für mich gewesen. Ich will mich konzentrieren. Ich möchte den Tag abschließen mit dem, was das Allerwichtigste ist. Nämlich mit diesem Jesus zu reden. Sagen, Jesus, danke. Oder sorry. Oder beides. Und ich möchte morgens den Tag auch beginnen mit dem, was das Allerwichtigste ist. Jesus. Das ist das Allerwichtigste. Merkt ihr? Ich möchte, dass Jesus durch mich sichtbar wird. Dann muss ich Zeit mit ihm verbringen. Dass er mich prägen kann. Das geht nicht einfach so. Und dann brauche ich das auch zu tun, umzusetzen. Ja. Und ich glaube, da wird uns auf einmal deutlich, mit welcher Intensität Paulus gelebt hat. Und nicht, weil er das musste, und nicht, weil er dachte, ich mache das, um Gott zu gefallen. Nein. Sondern weil er von diesem Gott so überwältigt ist. Und weil er weiß, genau das ist das, wozu ich gemacht bin.
Übrigens, Schöpfungsbericht steht ja, dass wir zum Bild Gottes geschaffen sind. Menschen sind Bilder Gottes. Menschen sind dazu gemacht, um Gott sichtbar zu machen in der Welt. Das heißt, wenn wir das aufgreifen, was Paulus hier selber für sich lebt und was er uns nahelegt, dann werden wir genau das, was wir eigentlich in unserer Bestimmung sein sollen. Das ist das, wozu Menschen bestimmt sind. Mich fordern diese Gedanken heraus, aber kommen noch in 2 Verschen. Die haben es noch viel mehr in sich. Die habe ich nämlich erstmal überhaupt nicht verstanden. Ich lese immer vor, dann habe ich die Verszahlen noch dran gelassen. So führt mein Wettlauf nicht ins Ungewisse. Da bezieht es sich so ein bisschen auf das vorherige. Ja, Wettlauf, das bezieht sich auf die beiden Verse, die wir vorher gelesen haben. Auf dieses Bild vom Läufer und vom Wettkämpfer. Aber dann kommt er auf einen zweiten Gedanken, den er mit dem zweiten Teil von Vers 26 einleitet. Und meine Fausthiebe gehen nicht in die Luft. Ja, da wechselt das Bild vom Läufer zum Boxkampf. Ja, jetzt wird's heftig.
Und es wird wirklich heftig. Vielmehr treffen meine Schläge meinen eigenen Körper und unterwerfen ihn mir. Denn ich will nicht anderen etwas verkündigen und selbst als Versager dastehen. Ich habe dann mal geguckt, das ist ja hart formuliert hier, ja. Also treffen meine Schläge meinen eigenen Körper, das ist ja heftig. Und habe gedacht, das ist sicher übertrieben übersetzt. Wahrscheinlich meint der Paulus, ich fordere meinen Körper heraus oder so irgendwas, so ein bisschen sanfteres. Und hat dann das griechische Wort angeguckt und habe gedacht, oh Scheiße, wisst ihr, was das eigentlich heißt? Ein blaues Auge schlagen. Das ist eigentlich gemeint. Ein blaues Auge schlagen. Also ich schlage hier, das ist ganz anders, das ist nicht heftiger formuliert hier, sondern ist eigentlich fast schon gedämpft. Ja? Also wenn da stehen würde, vielmehr schlage ich meinem eigenen Körper ein blaues Auge. Ich habe noch keins gehabt, aber ich habe mir sagen lassen, es tut weh. Wer hat, also nein. Brauchen wir jetzt nicht machen, ja. Aber wer glaubt, dass es weh tut? Okay, manche glauben es aus Erfahrung, manche aus Erfahrung von Dritten. Egal. Und dieses Unterwerfen, da habe ich auch gedacht, was ist denn das? Das ist ja Unterwerfen, das ist ja heftig. Ja? Wisst ihr, was da Unterwerfen steht? Da steht Versklaven. Also, das ist schon richtig heftig, ja. Und wenn man dann mal hinschaut, ist ja interessant, gell? Er sagt, blaues Auge schlagen, das ist dieses punktuell, ja. Und sehr schmerzhafte. Und dieses Unterwerfen, das ist eher dieses dauerhafte, kontinuierliche. Auch hier merken wir wieder, wie der Paulus immer wieder so ein bisschen mit Gegensätzen spielt und so. Das liegt daran, dass sein Chef, der Jesus, das auch krank gemacht hat. Das hat er von ihm gelernt. Ja? Also er kämpft, ja, kann man fast sagen, gegen seinen Körper, indem er ihn schlägt und unterwirft. Und dann denke ich mir, also, weiß nicht, könnt ihr das alles so unterschreiben? Ja? Apostel Paulus, ja, was der sagt, machen wir auch. Jeden Morgen aufstehen und dann erstmal zack. Wenigstens von uns machen das so. Und man fragt sich, ey, was steckt da dahinter? Jesus will also, oder Paulus sagt, er will Jesus sichtbar machen, er will Jesus ähnlicher werden und er kämpft gegen seinen Körper, um das zu tun. Und er kämpft da richtig, richtig mit Kraft. Und mit enormer Konsequenz. Und nicht einfach so ein bisschen. Und jetzt sind wir natürlich ganz schnell bei dem, hey, die Christen, christlicher Glaube ist leibfeindlich. Ja? Der Leib, der muss bekämpft werden, fasten und möglichst alles schlecht gehen. Ja, eine Zeit lang galt so, dass so Christen müssen möglichst schlecht gekleidet sein. Parfüm darf man nicht nehmen, weil das klingt, darf sich nicht schminken. So gab ja so Zeiten, in denen man so dachte. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist so eine Leibfeindlichkeit und die ist ja auch im christlichen Glauben irgendwo so ein bisschen drin, ja. Ist es das? Ist der Paulus leibfeindlich? Ist der Leib das Problem? Warum diesen Kampf gegen den Körper? Ich habe gemerkt, kann es sein, dass ich da irgendwas nicht grundsätzlich nochmal verstehen muss? Was steckt da dahinter? Es steckt dahinter, dass der Paulus ein ganz bestimmtes Bild von unserem Leben und von unserem Menschsein hat. Das will ich euch kurz darstellen. Wir als Person leben, wenn wir Christen sind, so, dass der Heilige Geist in uns lebt. Könnte das hier mal als die Seele oder als die Person, das ist unser Ich. Und idealerweise ist der Heilige Geist der, der in mir lebt. So. Zumindest der Paulus versteht es so. Ja. Und dann ist immer noch die Frage, ne, das sind wir ja gerade dran, wer bestimmt wen? Wer hat sozusagen die Prio? Habe ich die Prio und sage, ich lebe, wie ich will? Oder hat der Heilige Geist die Prio, der mich lehrt zu leben, so wie Jesus gelebt hat? Das ist ein Struggle, den jeder von uns in sich trägt. Aber wir als Personen sind mehrdimensional. Und ich will jetzt nicht sagen, dass diese drei Dimensionen, die ich da daneben geschrieben habe, nicht zu uns als Person gehören. Aber wir können als Person das irgendwie in uns unterscheiden. Wir nehmen wahr, es gibt diesen Körper, der bin ich. Ja, voll. Weil wenn der Körper nicht da wäre, wäre ich nicht da. Vollkommen klar. Ich bin dieser Körper. Gleichzeitig merke ich aber, ich kann mit meinem Körper was machen. Also er ist auch mir gegenüber. Ich bin mein Körper. Gleichzeitig ist mein Körper auch mir gegenüber. Das meint diese Unterscheidung. Und genauso ist es mit meinem Verstand. Ich kann meinen Verstand leiten. Ich kann sagen, ich lese dieses Buch oder dieses. Ich kann eine Zeitung aufschlagen oder nicht. Ich kann diesen YouTube-Film angucken oder nicht. Mein Verstand, er leitet mich, indem er mir 1000 Ideen gibt, und gleichzeitig leite ich ihn. Und gleichzeitig ist er auch ich. Macht mich aus. Und so ist es auch mit meinen Emotionen. Natürlich nehme ich die wahr, sie sind ein Stück weit gegenüber, gleichzeitig sind sie auch ich. So ist der Mensch, ja, in diesen Dimensionen. Und interessant ist, dass immer all dieser Frage ist, wer bestimmt eigentlich wen? Das ist bei den Emotionen so, das ist beim Verstand so und das ist auch bei meinem Körper so. Und grundsätzlich hat der Verstand, der Körper und die Emotionen diesen Gedanken, dass sie sagen, ich möchte, dass es mir gut geht. Also der Körper möchte, dass es mir gut geht, weil dann geht es dem Körper ja auch gut. So, ja? Ich bin ja der Körper. Meine Emotionen machen das so und mein Verstand macht das auch so. Und die Frage ist, wer bestimmt wen? Bestimmt dann mein Verstand mich oder bestimme ich meinen Verstand? Lass ich mich von meinem Körper leiten oder bestimme ich, was der Körper macht? Und wenn wir jetzt dann noch den Heiligen Geist mit einbeziehen, dann wird es richtig spannend. Dann merken wir nämlich, da gibt es eine Battle. Da wohnt der Heilige Geist in mir und will mich leiten. Mein Leben in der Nachfolge zu leben. Mein Leben so zu leben, dass ich Jesus sichtbar mache. Und dann gibt es da meinen Verstand, meine Emotionen, meinen Körper, die haben den Battle, dass sie sagen, wir wollen, dass es dir, mir gut geht. Und die wollen mein Leben auch bestimmen. Und der Paulus sagt, das ist der Gedanke von diesem Kampf gegen den Körper, dass er sagt, es ist der Heilige Geist, der mich als Person bestimmt. Und dass ich als Person das auch wirklich tun kann, dazu muss ich meinen Körper kontrollieren. Ich muss entscheiden, was mein Körper macht. Denn nur mit meinem Körper kann ich Jesus sichtbar machen. Du kannst Jesus nicht ohne deinen Körper sichtbar machen. Geht nicht. Deswegen muss der Heilige Geist dich bestimmen und du musst die Herrschaft oder die Kontrolle über deinen Körper haben, dass Jesus sozusagen durch dich hindurch zu den Menschen kommen kann. Verstanden? Okay, jetzt die Frage. Warum ist der Körper da so ein schwieriges Ding? Habe ich gerade gesagt, es geht darum, wer wen beherrscht. Und der Körper, unser Körper, haben eine gewisse Eigendynamik. Der will nämlich, dass es mir gut geht oder sich gut geht. Ja? Das ist sein großes Ding. Frieden, Ruhe, gut gehen. Das möchte der erreichen. Und da gibt es ganz viele Strategien, die der Körper hat, um das Gefühl, um diese Dinge herzustellen. Zum Beispiel kann er uns helfen, Dinge zu verdrängen. Ja, geht's mir schlecht? Was macht man? Man trinkt Alkohol. Oder manche machen Sport. Oder manche gucken irgendwelche Filme. Oder. Oder manche lassen ihre Wut an anderen Leuten raus. Der Körper reagiert. Er will, er merkt, ah, da geht's nicht gut, da muss ich irgendwas machen, dass es ihm wieder gut geht. Das ist ein Autopilot, der in uns läuft. Den hat unser Körper nicht gelernt. Na, vielleicht schon als Baby. Schmerz, schreien, essen, alles wieder gut. So, das hat der Körper gelernt. Und das tut er. Wenn Verdrängen nicht hilft, dann gibt es auch so dieses Belohnen. Ah, das habe ich jetzt richtig gut gemacht. Ah, super, dann belohne ich mich. Mit irgendwelchen Suchtmitteln vielleicht. Oder ich bestrafe mich, gibt es auch. Ja? Da geht mir es nicht gut und dann muss ich mich bestrafen, weil ich denke, wenn ich mich bestrafe, dann geht mir es wieder gut, weil dann habe ich eine Strafe erlitten für das, was ich gemacht habe. Auch das ist sowas, was in uns irgendwie drin ist und was irgendwie immer wieder passiert und läuft. Oder der Körper will, dass ich bewundert werde. Dass alle sagen, oh, du bist toll. Ja, dann sagt der Körper, gut, dann muss ich mich schick machen. Und dann willst du nicht, dass andere Leute schlecht über dich denken. Und deswegen stellt es sich heraus und kämpft um Anerkennung. Und wer ist schöner und besser und stärker und so weiter und so fort. Das steckt alles hier drin. Aber das Ziel ist doch, Jesus sichtbar zu machen. Und nicht, dass es mir einfach nur gut geht. Jetzt könnte man sagen, okay, das heißt, eigentlich muss der Heilige Geist mich als Person bestimmen und ich als Person übe dann Herrschaft, er merkt, Herrschaft, versklaven, Herrschaft über meinen Körper aus, dass er genauso Jesus sichtbar macht. Es werden vielleicht manche sagen, ja, aber dann bin ja ich der Arsch. Also der Körper verliert ja dann nur. Wenn er nur die Aufgabe hat, Jesus sichtbar zu machen, dann ist er am Schluss ja der Verlierer. Weil wenn er will ja, dass es mir gut geht. Ja, und dann lasse ich das und sage, nee, Jesus soll sichtbar werden, dann kümmert sich dann niemand um mich. Stimmt das? Nicht ganz. Weil der Heilige Geist ist der, der sich mehr um mich kümmert als jeder andere. Weil er mehr weiß, was für mich wichtig ist, als mein Körper. Das heißt, eigentlich absolut die beste Lösung ist, ich sorge dafür, dass Gottes Geist mich bestimmt, meinen Leib bestimmt, mein Denken bestimmt, meine Emotionen bestimmen. Denn dann bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich im Frieden bin. Nämlich in diesem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und jetzt merken wir, warum Paulus hier diese Battle gegen seinen Körper führt. Übrigens an anderen Stellen redet Paulus vom erneuerten Verstand. Ja, da führt er den Battle um den Verstand. An anderen Stellen, vielen Stellen geht es auch um die Emotionen. Das heißt, die anderen Dimensionen, die ich vorher hatte, kommen an anderen Stellen auch vor. Aber hier redet er eben ganz bewusst von seinem Körper. Und wenn der Körper dem Ziel nicht dient, dann verfehle ich mein Ziel, sagt der Paulus. Ja, stimmt. Ich bin Bild Gottes. Paulus will und ist berufen als Apostel, Christus zu vergegenwärtigen. Und wenn das nicht geschieht, dann hat er schlicht und ergreifend sein Ziel verfehlt oder wird disqualifiziert. So kann man das auch übersetzen, was da stand. Ich komme zum Schluss. Was nehme ich mit? Ich nehme die Anstrengung und Konsequenz wahr, die der Apostel Paulus darauf investiert hat, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich nehme da eine Strategie wahr. Was ich da gerade gesagt habe, das ist ja das, was sich der Paulus irgendwann und irgendwie überlegt hat. Ich habe gemerkt, ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht. Und ich bin ein bisschen erschrocken, dass das wichtigste Ziel, ich noch nie Gedanken gemacht habe, wie kann ich das eigentlich erreichen? Und Paulus hat sich darüber Gedanken gemacht. Was muss ich tun, dass mein Leib, meine Emotionen, mein Verstand in diese Jesus-Nachfolge hineinkommen? Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, teile ich das Ziel, das Paulus hat, Jesus sichtbar zu machen, oder will ich nur in den Himmel? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Will ich einfach nur in den Himmel kommen? Oder will ich tatsächlich Jesus sichtbar machen? In meine Bestimmung kommen? In meine Berufung kommen? Und da, manchmal sind wir Christen so, dass wir sagen, ja, wir wollen in den Himmel kommen und den Rest machen wir selber nach eigener Regie. Ist ja schade. Würdest du viel vergeben und viel Segen liegen lassen. Aber ja, wo kann man denken? Und die letzte Frage, wie sieht denn meine Strategie aus? Ich muss mir kein blaues Auge schlagen. Vielleicht ist bei dir auch der Körper nicht das große Thema. Aber vielleicht auch. Vielleicht sind es deine Emotionen. Vielleicht ist es dein Verstand. Wie sieht deine Strategie aus, in deinem Alltag Jesus näher zu kommen, um ihn mehr repräsentieren zu können, um ihn mehr sichtbar zu machen? Was ist deine Strategie?